70% Steine, 30% Lehm. Das gibt eine Mischung, die sehr druckfest ist. Da kann man wirklich tragende Häuser bauen. Und je nachdem, was es braucht, um die Raumanforderungen zu treffen, beginnt man, die Werkstoffe zusammen zu komponieren.
Hallo und willkommen zum Morgenbau, dem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Bauen mit Lehm. Wer sich für das Thema interessiert, kennt sicherlich auch den Namen Martin Rauch. Martin Rauch ist ein Pionier des Lehmbaus. Er lebt und arbeitet in einer kleinen Gemeinde in Vorarlberg in Schlins. Und von hier aus entwickelt und baut er weltweit mit seiner Firma Lehm Ton Erde Gebäude aus Stampflehm. Ich spreche heute nicht mit Martin Rauch, sondern mit seinem Schwiegersohn Martin Markowitz. Martin Markowitz ist Architekt und arbeitet schon seit längerem bei Lehm Ton Erde und ist hier auch Mitglied der Geschäftsführung. Er hat gemeinsam mit Martin Rauch ein Entwurfsstudio für Lehmbau gegründet und zudem vor kurzem ein weiteres Unternehmen, das Holz- und Lehmbausysteme miteinander kombinieren will. Martin Markowitz unterrichtet zudem an der Hochschule Liechtenstein und baut hier gerade mit Anna Heringer, einer weiteren Lehmbaupionierin, ein sogenanntes Earth Hub auf. Jetzt möchte ich aber doch nochmal auf Martin Rauch zu sprechen kommen. In der Vorbereitung auf das Gespräch mit Martin Markowitz habe ich mir auch Interviews mit Martin Rauch angehört und bin dabei auf eine beeindruckende und auch berührende Geschichte gestoßen, die ich euch hier kurz nacherzählen möchte. Ihr kennt vielleicht die Reihe Architects No Architecture und in dieser Reihe hat auch Martin Rauch gesprochen und er hat erzählt, wann er das erste Mal mit Lehm in Kontakt kam. Er erzählt, er war 6 Jahre alt und hat seine Brüder begleitet, es war mitten im Winter, um Lehm zu holen. Die Familie hatte etwa 200 Obstbäume gepflanzt und in einer Winternacht waren Hasen durch einen Wildzaun durchgebrochen und hatten diese Obstbäume angeknabbert. Die Familie war verzweifelt und versuchte nun, durch eine Mischung aus Lehm und Kuhschitt diese Bäume zu retten. Sie strich den Lehmbrei auf Leinentücher und diese Leinentücher wickelten sie dann um die angefressenen Baumstämme. Und wirklich, alle Bäume haben überlebt. Martin Markowitz, mit dem ich jetzt gleich sprechen werde, hat auch Kindheitserinnerungen an den Baustoff Lehm, zum Glück nicht so existenzbedrohend, aber doch prägend, wie er uns gleich erzählen wird. Für das Gespräch habe ich Martin in Schlins besucht. Vor unserem Gespräch war er so nett und hat mich noch durch ihre Werkhalle geführt und er hat mir sein Wohnhaus gezeigt. Beides sehr beeindruckende Gebäude. Hallo Martin.
Hallo.
Wir sind hier in Schlins. Du hast mich gerade durch eure Werkhalle geführt, durch euer Büro, durch dein Wohnhaus. Ich habe jetzt schon in der letzten Stunde viel gelernt. Meine erste Frage aber, die ich dir stellen möchte, ist eigentlich, wie du selber zum Lehm gekommen bist, wann deine erste Berührung mit dem Baustoff Lehm war. Wie ich gerade im Auto gehört habe, fängt das schon sehr früh an.
Ja, richtig. Meine Eltern haben ein Haus gebaut, da war ich circa 7 bis 10. Und es war ein Haus aus Holz und Lehm. Und ich habe das noch sehr gut in Erinnerung. Die Zimmer sind gekommen und haben den Rohbau, eine Holzständerbauweise, in wenigen Tagen aufgestellt. Und dann gab es ein Firstfest. Und dann hat sich mein Vater verabschiedet von den Gewerken und eigentlich alles selber gebaut. Und wir Kinder waren da immer dabei. Es hat immer geheißen, wir gehen auf den Bau. Und das war für uns immer schön. Und da gab es natürlich ganz viele unterschiedliche Baumaterialien, wie zum Beispiel den Lehm. Und ich habe das noch so eindrücklich in Erinnerung, dass mein Vater den Martin Rauch eingeladen hat zum Kuchenessen und ihn gebeten hat um Beratungen für unterschiedliche Lehmmischungen. Und da haben wir zum Beispiel dann auch eine Mischung gemacht mit Casein, Lehm und Casein. Und da mussten wir nach Schlins fahren zur Sennerei und Topfen kaufen. Und diesen Topfen hat man dann im Kübel vermischt mit dem Lehm, mitunter noch ein bisschen Stroh dazugegeben und Putze gemacht.
Du bist jetzt bei der Firma Lehm Ton Erde. Wie bist du zu Martin Rauch gekommen und welche Aufgaben hast du hier?
Ja, wir hatten also auch schon während meinem Studium immer wieder Berührungspunkte mit Vorarlberger Architektur, da kommt man an Martin Rauch nicht vorbei. Und ich habe ursprünglich mich sehr stark in Richtung Architektur und Gesellschaft entwickelt, auch mit temporären Bauten im öffentlichen Raum, und hatte dann die Chance, sehr früh nach dem Studium in Vorarlberg zu bauen, und habe für die Ofenwerkstatt Müller die Werkstatt entworfen, zusammen mit Nikolaus Skorpik. Damals hatten wir ein kleines Unternehmen, das heißte Kompott. Und dann habe ich mich in die Tochter von Martin verliebt, in die Anna Bia. Und so ist eigentlich über auch die familiäre Nähe eine Zusammenarbeit nahegelegen. Und jetzt in den letzten 5 Jahren hat sich ja unsere Zusammenarbeit auch in Gefäßen wie zum Beispiel dem Erdenstudio, wo der Martin und ich auch gemeinsam entwerfen, ja auch geformt. Und so ist eigentlich ja diese Nähe entstanden. Und sie ist so nah, dass wir auch vor dem Atelier, das Martin vor 35 Jahren gebaut hat, als Keramikatelier, unser Wohnhaus andocken durften. Also ist wirklich ein verdichtetes Bauen, weil wir haben sogar eine Verbindung von unserem Haus zum Atelier. Wir sitzen jetzt auch gerade in dem Raum, quasi in dem Seminarraum als Schnittstelle. Am Wochenende dürfen die Kinder hier Tischtennis spielen.
Super.
Und aber hier in diesem Raum sind auch sehr viele ja innovative Köpfe schon gewesen, von unterschiedlichsten Architekturbüros, auch viele unterschiedliche Fachplaner aus verschiedenen Spezialgebieten. Und das ist einfach ja ein sehr guter Ort, eben um auch Nahrung zu bekommen für innovative Bauweisen.
Ich weiß nicht, wie viel Einwohner Schlins hat, aber es ist ein Dorf und sozusagen die Welt kommt ins Dorf. Wie ist denn den Eindruck? Ihr arbeitet mit international bekannten Architekturbüros oder auch mit international bekannten Lehmexperten. Es kommen aber auch viele aus dem Ausland zu euch, um bei euch zu arbeiten. Vielleicht kannst du so ein bisschen die Atmosphäre in der Firma beschreiben.
Hier wird sehr viel Englisch gesprochen, und das aus dem Grund, weil wir eben sehr viele internationale Besucher haben. Das hat eben damit zu tun, dass wenn man ein spannendes Gebäude baut, das ökologisch ausgerichtet ist, man fast am Lehm nicht vorbeikommt. Und wenn man das im Internet sucht, dann landet man in Schlins, auch aufgrund vom Namen von Martin. Und das ist natürlich toll, wenn man da so viel mitbekommt. Aber es ist auch hier zu leben und zu arbeiten schön, weil manchmal passiert es auch, dass irgendwie Radfahrer oder eine Gruppe Radfahrer am Radweg vorne stehen bleibt und die schauen dann und fotografieren und dann kommt man mit ihnen ins Gespräch. Und dann ist zum Beispiel eine Gruppe aus Frankreich, die diesen Ort auf ihrer Landkarte hatten und hier extra hergekommen sind, um das anzuschauen. Wir haben fast 1000 Leute, die im Jahr hier mit Reisebussen ankommen, Führungen bekommen. Wir haben eben tolle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die von ja unterschiedlichen Herkünften hier ankommen, um hier zu arbeiten oder auch ihren Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen, aus Überzeugung. Und wir essen auch gemeinsam Mittag, wir kochen gemeinsam. Es ist ja so eine Mischung aus, ja, es ist schwer zu trennen, das Wohnen und Arbeiten, aber mit der richtigen Einstellung ist es ein totaler Mehrwert.
Kommen wir zum Lehm, zu dem Werkstoff, um den es hier ja geht. Was fasziniert dich persönlich an dem Werkstoff?
Ja, mich persönlich fasziniert vor allem die Verfügbarkeit, dass es das auf der ganzen Welt gibt, dass das erodiertes Gestein ist und dass es eigentlich so ein einfaches Material ist, dass wenn man es anfeuchtet, wird es plastisch, man kann es formen. Es ist ein wahnsinnig gutes Bindemittel, das Feuchtigkeit irrsinnig gut kommunizieren kann. Und je nachdem, was man damit ummantelt, entstehen unterschiedliche Werkstoffe. Also wenn man das kombiniert mit Faser in unterschiedlichen Dichten oder unterschiedlichen Rezepturen und Mischverhältnissen, kann man mit diesem Rezept Bauaufgaben lösen. Und das fasziniert mich total. Und eben, wenn man sich das so vor Augen führt, dass man eigentlich auf dem Boden, auf dem wir stehen, dass das eigentlich eine Ressource ist, die wahnsinnig viel kann. Und wenn man sich überlegt, dann gibt es eine dünne Schicht, den Humus, auf dem die Pflanze wächst. Und mit dieser Faser man eigentlich auch einen wahnsinnig tollen Werkstoff hat. Und dann geht es eigentlich darum, wie kombiniert man diese beiden Ressourcen, um Gebäude zu bauen, die mal in erster Linie keinen Schaden anrichten.
Wenn ich hier sitze, sehe ich auch eine tragende Lehmwand. Das ist eher eine gröbere Struktur. Und vorhin in der Werkhalle hast du gesagt, das ist sozusagen die Zimmermannsarbeit, also das Gröbere. Und dann haben wir so einen vorgefertigten Ofen gesehen, was eine ganz feine Oberflächestruktur hatte. Also eher so, ich sag mal, Innenausbau, Tischlerarbeit. Diese Unterscheidung habe ich ganz schön gefunden. Es gibt sehr viele Spielarten mit dem Material.
Ja, wir können es vielleicht ein bisschen mit dem Kochen vergleichen. Also ein gewöhnlicher Koch kocht nach Rezepten und ein guter Koch, der kocht mit Zutaten und überlegt sich Rezepte für die richtigen Menüs. Und den Hauptgang, also wenn wir jetzt vielleicht eben an Zimmermannsarbeit oder massiven Lehmbau denken, dann sind da viele Steine drin, also 70% Steine, 30% Lehm. Das gibt eine Mischung, die sehr druckfest ist, da kann man wirklich tragende Häuser bauen. Und das eben, wenn man da, also nur um mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, also 35 cm starke Stampflehmwand kann man gut 3 bis 4 Geschosse bauen. Und dann, je nachdem, was es braucht, um die Raumanforderungen zu treffen, beginnt man die Werkstoffe zusammen zu komponieren. Also eben, wir können zum Beispiel die Zuschläge vom Stampflehm, die sind bis zu 3 cm große Steine. Wenn man die feiner macht, dann gibt es feinere Oberflächen. Und so werden zum Beispiel die Lehmöfen mit feinerer Körnung gestampft. Und das ist dann auch eine glattere Oberfläche, weil das steht im Wohnzimmer und da hat es einen anderen Anspruch wie jetzt bei einer tragenden Wand. Und so komponiert sich das dann bis zu Oberflächen, die eben wie eine Caseinspachtelung, wo eine Mischung aus Casein, dem Pflanzenkleber, Lehm, Kalk und Flachsfaser eine Oberfläche von einem Holz abbildet und das Holz schützt. Und wenn man das mit Pigmenten noch farblich gestaltet, dann kann man da wirklich bis ins feine Ornament gehen. Und dieses Spektrum gibt es. Und das ist einfach das wahnsinnig Spannende daran.
Ihr arbeitet ja schon inzwischen in sehr großen Maßstäben. Also Martin Rauch ist ja schon seit vielen Jahrzehnten mit dem Werkstoff betraut. Und bei eurer neuen Werkhalle, die eine Wand ist, ich weiß jetzt nicht, 10 oder 11 Meter hoch. Also ihr versucht doch immer wieder die Grenzen neu auszuloten. Was braucht es, um jetzt in größeren Dimensionen mit Lehm zu bauen und auch vielleicht, um in die Breite zu kommen, dass das eben nicht mehr so Sonderprojekte sind?
Ja, da sehen wir uns mit eben unserem Standort in Schlins wirklich als Forschungs- und Entwicklungszentrum, wo wir eigentlich die Dinge so aufbereiten wollen, also Bauteile so zu entwickeln versuchen, dass sie eben skaliert werden können. Da gibt es noch ganz viel zu entwickeln, also gerade eben an dieser Schnittstelle Lehm und Holz, also wirklich in den Zimmermannsbereich hineinzudenken, die haben diesen Schritt der Industrialisierung schon geschafft. Und da gibt es aber ganz viele Bauteile zu entwickeln, gerade an diesen Fugen und Schnittstellen, wie wir zum Beispiel ein Holzelement mit Lehm gefüllt, das, also mit Aushublehm, um zum Beispiel Masse in den Holzbau zu bringen. Dort sind wir gerade dran, auch mit einer neuen Firma, mit Limit, mit Blumer Lehmann und GBD Constructive Thinking zusammen. Aber auch, wie kann ich an den Baumeister anschließen? Also wie sind die Schnittstellen zwischen Baumeister und Lehm- und Holzbauer? Wie sind die Schnittstellen in der Bauphysik, in die Dämmebenen? Wie sind die Abläufe in der Umsetzung von Gebäuden, den Wetterschutz zum Beispiel oder die ganze Baulogistik. Da gibt es so viel zu entwickeln und da sind wir voll drinnen. Da hat sich auch wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Und der nächste Schritt, der wird sicher passieren mit einem größeren Industriepartner, die dann die Möglichkeiten haben, auch der richtigen Aufskalierung von Bausystemen.
Da sind wir gerade. Aber es geht, also habe ich das richtig verstanden, dass ihr jetzt sozusagen Anleihe am Holzbau nehmt, die ja die Industrialisierung in weiten Teilen schon vollzogen haben als Vorbild und jetzt erstmal versucht, in dieser Kombination die Industrialisierung voranzutreiben, aber es gibt ja dann trotzdem noch die reinen Lehm Wände. Also wie gedacht, in Kombination oder erst einmal Holzbau, schauen, wie das funktioniert und dann...
Nee, das passiert parallel. Okay. Also je nach Anforderung des Gebäudes ist halt eine tragende Stampflehmwand besser oder eben ein gefülltes Holzelement besser. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Gebäude einen Kern hat aus tragendem Stampflehm. Das macht dort Sinn, dass die Masse im Gebäudeinneren ist, die Außenwände aber vielleicht eher lichtdurchflutet und lüftungstauglich sein sollten und dann im Gewerbebereich vielleicht die Decken wichtiger sind wie jetzt die Wände. Also das ist einfach je nach Anforderung ans Gebäude. Und das passiert eigentlich parallel, dass wir da die Systeme so weit entwickeln wollen, dass sie skalierbar sind, wirklich mit großen Partnern. Und ja, das ist sicher jetzt in den nächsten Jahren der große Schritt, der da passieren muss, um das auch irgendwie leistbar zu machen. Weil wenn man sich vorstellt, wir haben dieses Aushubmaterial zuhauf zur Verfügung, es wird um die Tonne um 40 Euro entsorgt. Wir haben genügend Ressourcen vorhanden und wir wissen, das Ausgangsmaterial ist da und das Leben in einem Lehm- und Holzbau ist super angenehm und das Gebäude lässt sich gut zurückbauen oder weiterbauen, dann ist es einfach das Gap in der Mitte, das es zu lösen gilt. Also wie können wir in diesem Prozess effizienter werden? Und da muss ich zum Beispiel sagen, das ist sicher ein großer Teil an der richtigen Planung, also dass die Architekturbüros wissen, welche Bauteile können sie verplanen. Und dann gilt es einen großen Part auch in der Maschinenbauarbeit, um diese effizienteren Abläufe zu machen. Es ist leider so, dass die Lohnkosten bei uns so hoch sind, oder? Und wir müssen eigentlich Maschinen entwickeln, um die schwere Arbeit ja an den Leuten quasi zu entlasten.
Ist ja vielleicht auch angenehmer, wenn man das nicht mal selber stampfen muss. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber die Maschinenentwicklung, also ihr habt ja in der Werkhalle eine Maschine, die wahrscheinlich auch immer weiterentwickelt wird, die hat auch einen Namen, glaube ich, Roberta. Also das ist ja ein wichtiger Schritt für euch, nehme ich mal an, auch zu einer höheren Produktivität.
Ja, richtig. Also eben diese Maschine, die Roberta, da gibt es jetzt eine zweite,
okay.
Die Roberta 2.0, die ist gerade noch in Bordeaux und stampft dort ein Weingut mit schöner bordeauxroter Erde.
Also die ist flexibel, die kann man dann…
Die ist mobil,
genau. Mobil meine ich, ja genau.
Ah, wirklich? Also die passt auf zwei LKWs und die kommt jetzt dann im Frühjahr zurück und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Und da ist die Idee, dass eigentlich bei großen Bauvorhaben man wirklich mit dem lokalen Aushubmaterial produzieren kann, also vorgefertigt produzieren kann. Da soll eine Feldfabrik aufgebaut werden und das lokale Aushubmaterial wird eine Rezeptur gemacht. Das wird so zusammenkomponiert, vielleicht aus zwei unterschiedlichen Aushüben aus der Region, dass die Druckfestigkeit zertifiziert werden kann. Und dann wird mit dieser Mischung werden Fertigteile gestampft, die dann versetzt werden können.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Wenn ihr hier produziert, dann muss das Aushubmaterial ja von irgendwoher kommen und die Wände werden dann irgendwo hingebracht. Also da hat das Aushubmaterial nichts mehr mit dem Ort an sich zu tun. Und das wäre dann eine andere Herangehensweise.
Richtig, also es wäre schon der Wunsch, dass man das schwere Material quasi nicht in der Gegend herumfahren muss. Das, Martin sagt auch immer, es wäre eigentlich toll, wenn es jede 400 Kilometer eine Lehmsteine oder Stampflehmelementproduktion gäbe. Aber es ist eben auch möglich, dass man wirklich die Maschine zum Bauvorhaben bringt und dort mit dem lokalen Aushubmaterial arbeitet. Wir haben eine kleine Landkarte von unseren Projekten in Europa, wo man gut sieht, dass es möglich ist, mit dem lokalen Aushubmaterial. Vielleicht gibt es dann dort noch einen Radius von 10 bis 15 Kilometern, wo man die Ressource entzieht. Ja, dort dann Projekte wirklich aus der lokalen Erde entstehen zu lassen.
Ich habe eine Frage mit dieser Beurteilung des Materials. Also der Martin Rauch hat über viele, viele Jahre da natürlich viel Erfahrung. Du mit der Zeit wahrscheinlich auch, aber trotzdem ich stelle mir das irrsinnig schwierig vor, zu sagen, ja, das eignet sich und dann hat man die Druckfestigkeit. Wie geht man da vor?
Ja, also man bekommt tatsächlich, ähnlich wie wenn man sich mit dem Holz auseinandersetzt, ein Gefühl für das Material. Und man kann dann irgendwann abschätzen, ja, auch visuell, ja, das eignet sich wahrscheinlich besser oder weniger gut. Aber tatsächlich sind wir da in Zusammenarbeit mit, ja, erstens mal mit guten Mitarbeitern von uns, die, wir haben quasi wie ein kleines Labor auch bei uns in der Werkhalle, die das auch mit Druckkörpern dann einschätzen können. Also dass die werden dann quasi Probekörper werden abgedrückt. Mhm. Oder eben auch in der Zusammenarbeit mit GBD in Dornbirn, die das auch auf Laborebene, ja, also nicht mehr das auf Gefühlsebene begleiten, sondern wirklich mit Zahlen und Fakten. Und da entstehen dann auch Werte, die man in die statischen Tabellen übernimmt, weil das Risiko müssen wir quasi tragen und das wollen wir auch wissenschaftlich begleiten. Und da sind wir eigentlich auf einem soliden Weg, dass wir diese Rezepte dann beurteilen können.
Du hast eben selber gesagt, dass ihr viel experimentiert. Da gibt es wahrscheinlich noch viele Fragestellungen. Kannst du ein Beispiel nennen, was sich zum Beispiel verändert hat, seit du jetzt hier wirklich aktiv dabei bist?
Ja, also was wir gemerkt haben, ist, dass über den Lehm total viele unterschiedliche Anfragen hier in Schlins landen. Und das war eigentlich so die erste Arbeit, die wir begonnen haben, unterschiedliche Äste aufzubauen für die unterschiedlichen Inhalte. Und so haben wir zum Beispiel neben Lehm und Erde die Erdenschule gegründet, die sich wirklich mit diesem Vermittlungsthema auseinandersetzt, wo Architekturbüros Workshops machen bei uns, um sich auszubilden, wo aber auch Kindergärten und Volksschulen mit dem Thema Lehm sich auseinandersetzen. Aber das geht auch eben bis zu Universitäten, die dann Workshops bei uns machen. Dann haben wir Erden Impact aufgebaut, die sich mit Themen im globalen Süden beschäftigen, wo es um hauptsächlich diesen Wissenstransfer geht, dass man den Detaillierungsgrad wieder nach Afrika zurückbringt, wo man vor allem Wissen vermittelt, wie geht man mit dem Sockel von Lehmgebäuden um oder mit dem Hut oder wie kann man eben unterschiedliche Mischungen auch zertifizieren oder selber Gebäude bauen, die vom Entwurf her dem Lehmbau entsprechen. Das machen wir mit Erden Impact. Oder dann eben die Firma Lemit, die sich sehr stark mit diesen Bausystemen und der Industrialisierung Holz und Lehm auseinandersetzt. Und dann haben wir das Erdenstudio aufgebaut. Das ist eine Kooperation zwischen Martin und mir, wo wir eigentlich soziale und ökologische Architektur im Eigenentwurf planen. Und vor allem dieses Wissen, das wir haben über das Material und über diese Zusammensetzungen und die Möglichkeiten im Vorentwurf und in der Skizze eigentlich schon einbauen wollen. Und über dieses kleine Architekturbüro machen wir eben Eigenplanungen.
Aber ihr seid dann wie so eine Schaltstelle. Gibt es noch andere Schaltstellen in Europa, mit denen ihr euch abstimmt oder ja zusammentut?
Auf jeden Fall. Also uns ist ganz wichtig, dass Dinge nicht parallel passieren. Das ist natürlich auch gut und man merkt auch stark, dass es in den letzten Jahren richtig eine Szene gibt, die sich mit Lehmbau beschäftigt. Wir haben das auch über die Universität Liechtenstein, haben wir den Earth Hub aufgebaut, so ein akademisches Kompetenzzentrum für Bauen mit Lehm und Holz und ökologischen Materialien. Und da versuchen wir uns sehr stark zu vernetzen. Also zum Beispiel auch mit dem neuen europäischen Bauhaus oder dem Bauhaus Erde und unterschiedlichen Universitäten, dass man da eben dieses Wissen teilt und wir eigentlich gemeinsam uns für die Bauwende einsetzen. Das ist ganz wichtig. Ja.
Das Interesse an Lehmbau ist enorm gestiegen, jetzt im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Bauen und auch mit den Bemühungen, das CO2 der Bauindustrie zu reduzieren. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, wir nehmen das stark wahr, dass das Interesse wahnsinnig hoch ist von unterschiedlichen Themenfeldern. Also zum Beispiel auch von Seiten der Politik. Da ist es einfach interessant, dass die Politik auch versucht, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da ist aber gar nicht so einfach, diese Regularien oder eben die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Und das ist ein politisches Thema. Und da werden wir immer wieder gefragt, was kann man da tun? Wir merken das aber auch, dass ja innovative Investoren oder Bauleute Interesse haben an dem Material und ja, und da auch auf der Suche sind nach Antworten für die neuen Anforderungen an Gebäude oder an Städtebau und wissen irgendwie, irgendwas gibt es da in Schlins, ja, wo sie andocken wollen. Und das ist eigentlich schön, dass meistens, wenn wir in einem Projekt sind, laden wir die Leute ein und die kommen dann hierher und die merken eben vielleicht an dieser Atmosphäre, dass da was dran ist und sind bereit, mit uns in ein Experiment oder in einen Prozess zu gehen, um da gemeinsam etwas zu entwickeln.
Ist das manchmal auch lästig, weil es stimmt ja, wenn man jetzt Lehmbau googelt, dann fällt ziemlich schnell der Name Martin Rauch und Lehm, Ton, Erde.
Ja, also wie meinst
naja,
du das?
Naja, weil eben, ich kann mir das vorstellen, dass viele Anfragen kommen, die man dann auch gar nicht beantworten kann. Ich ja, meine, ihr müsst richtig. Ja irgendwie wirtschaftlich ja. denken und handeln.
Ja, das stimmt. Also das sind auch lustige Anfragen dabei, irgendwie vom Nachbardorf, ob wir noch 3 Kiloton haben zum Töpfern, aber auch von Saudi-Arabien, die irgendwie einen Palast bauen wollen ja. aus Stammflehm. Und das stimmt schon. Das ist natürlich eine große Aufgabe, einen guten Filter aufzubauen und wir sagen dann immer, die PS auch am Boden zu bringen und das Ganze muss natürlich auch unternehmerisch und wirtschaftlich funktionieren.
Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was das braucht, eben den Lehmbau in die Breite zu bringen. Genau, du hast gerade von der Politik gesprochen. Was wäre denn zum Beispiel so ein Wunsch, den ihr dann äußert?
Ja, grundsätzlich glaube ich, ist es spannend, dass momentan werden viele so apokalyptische Bilder kommuniziert, wenn man über die Bauindustrie spricht. Und dann wird gesagt, man darf nicht mehr bauen, es gibt einen Baustopp. Und ich bin total dafür, dass man die grüne Wiese nicht verbaut und keine Einfamilienhäuser mehr bauen darf. Aber grundsätzlich ist Bauen eine der schönsten kollektiven Aufgaben. Und ich glaube, wir haben die Chance, eben zu sagen, dass wir bauen dürfen und dass sich die Gesellschaft beteiligen soll am Bauen. Und das ist eigentlich, es braucht wie vielleicht auch neben der Architektur neue Berufe, die das schafft, diese Schnittstellen herzustellen, damit uns das gelingt, eben für diese neuen Anforderungen leistbar bauen zu können. Und das wäre irgendwie mein Wunsch, dass das zur, ja, so ein bisschen wirklich zur gesellschaftlichen, kollektiven Aufgabe wächst.
An was für neue Berufe denkst du zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel glaube ich, also der Erwin Wagenhofer, der macht jetzt gerade einen Film über Landwirtschaft und Bauen und diese Synergien. Und ich finde das ein wahnsinnig spannender Bereich. Wie könnte sich ökologische Landwirtschaft und Bauen, was gibt es da für Synergien? Und da glaube ich, da braucht es vielleicht wirklich neue Berufe an diesen Schnittstellen. Und wenn man sich überlegt, Architektur heißt ja im weitesten Sinne, die Lebensqualität zu verbessern und beschäftigt sich mit dem Zusammenfügen. Mhm. Und ich glaube, man muss dieses Zusammenfügen eben vielleicht auch von neuen Feldern probieren. Und da gibt es.
Also auch neuen Materialien, so verstehe ich dich jetzt, oder? Also, keine Ahnung, Gräser, irgendwelche Abfallprodukte von der Landwirtschaft. Denkst du auch an sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vom Maßstab her könnten wir wirklich bei der Kulturlandschaft beginnen. Und maßgeblich für die Kulturlandschaft ist die Landwirtschaft und das Bauen. Und ich fände es zum Beispiel auch interessant, was kann man neben der Gras- und Milchwirtschaft, was könnte man zum Beispiel da an Gemüse und an Fasern anpflanzen, die erstens mal gute Lebensmittel entstehen lassen, aber auch gute Baumaterialien entstehen lassen? Und wie können wir gute Baumaterialien so entwickeln, dass sie bereit sind für Architekturbüros, dass es nicht alles ein Experiment ist, sondern dass eben auch Bauteilkataloge gibt, die auf das abgestimmt sind, dass es Bausysteme gibt, die wirtschaftlich sind, dass es Investoren gibt, die diesen Mehrwert sehen und sich trauen, da zu investieren, das Geld so in die Hand zu nehmen, dass vielleicht eben auch nachhaltig gewirtschaftet wird. Und ja, da gibt es eine ganze Kette eigentlich, die bedient werden kann.
Du hast gerade gesagt, dass es dann auch Investoren gibt, die sich trauen. Ja, ich meine, dieses Misstrauen gibt es jetzt ja auch genauso dem Lehmbau gegenüber. Also gerade, wenn wir jetzt in größeren Dimensionen denken. Und da weiß ich eben nicht, wie dann dieses, ja, wie das dann gelingen kann, dass dann wirklich das auch in größeren Dimensionen eingesetzt wird.
Ja, erstens mal wäre das wirklich ein Appell an die Investoren, dass in der Bauwirtschaft nicht nur an Euro und Quadratmeter gedacht wird, sondern an Qualität und Quadratmeter. Und ich glaube, da investiert man richtig, wenn man an die Lebensqualität in diesen Gebäuden und diesen Räumen denkt. Und ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, dass es wahnsinnig angenehm ist, in einem Lehm- und Holzgebäude zu wohnen. Wir haben eigentlich die technischen Lösungen, die sind parat, dass man das umsetzen kann. Ich glaube, es braucht jetzt wirklich mutige Investoren, die uns da begleiten, in einem größeren Maßstab Gebäude umzusetzen. Und wir haben das ja auch schon, also aus der Schweiz kennen wir da auch schon Beispiele, wie zum Beispiel das Gebäude, das man mit SEM Immobilien umgesetzt hat, eben Herzog und Dömerow hat das geplant, wir haben das Deckensystem mitentwickelt und umgesetzt. Und das sind einfach so Beispiele, glaube ich, wo zeigen, dass man da mutig sein muss. Und wenn man schon alleine den Marketingwert von diesem Projekt rechnet, dann zahlt sich das einfach aus. Ich glaube, da kommen ein paar wichtige und schöne Gebäude auf uns zu.
Sehr schön, ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du sagen möchtest?
Vielleicht, also ist eine Einladung, einfach nach Schliens zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, hier anzudocken. Und wir haben auch eine sehr gute Kaffeemaschine.
Also nicht nur schöne Räume, sondern auch guter Kaffee. Danke dir für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war Architekt Martin Makowitz von der Firma Lehm Ton Erde. Vielen Dank für das Gespräch und fürs Zuhören. Bauen mit Lehm war ja schon mal Thema beim Morgenbau. Das war die Folge 14. Da sprach ich mit dem Schweizer Architekten Roger Bolzhauser. Diese Folge ist sehr beliebt und wird gerne und oft von euch angehört. Für alle, die sie noch nicht kennen, hört doch mal rein. Alle weiterführenden Infos und Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt die Folge weiter und bitte unterstützt uns auch monetär. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Schweizer Landschaftsarchitekten Daniel Bauer. Sein Büro Brium hat in Basel einen Platz mit gebrauchten Pflastersteinen neu gestaltet. Klingt einfach, ist es aber nicht. Lasst euch überraschen. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Morgenbau. Eure Anne Isop.